Ars Electronica 2009 Human Nature Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem letzten History Talk, jetzt mit den New Media Pioneers. Was meinen wir damit? Ars Electronica hat über all die Jahre immer den neue Technologien, neue Medien, ihre Auswirkungen vorgestellt. Und alle, die hier versammelt sind, einer fehlt uns allerdings noch, und das ist Eduardo Katz, wir hoffen, dass er noch kommt, haben wirklich eine Pionierrolle eingenommen in Bezug auf die vielen technologischen Schritte, die sie dann künstlerisch gestaltet und bearbeitet haben. Ich beginne mit unserem, glaube ich, längsten Besucher bei Ars Electronica, und zwar als Besucher, als Künstler, als Vortragender, als Juror und ja, einmal sogar als Moderator. Das ist Richard Krische, österreichischer Medienkünstler, Medientheoretiker, Ausstellungsmacher. Er hat sehr, sehr viele Kunst- und Wissenschaftsausstellungen kuratiert, er hat sehr, sehr viel publiziert. Seine Arbeitsbereiche gehen von Fotokunst, Videokunst, Computerkunst, Netzkunst, und zwar in installativer Form, in performativer Form. Richard Krische hat an Großveranstaltungen wie der Biennale in Venedig, der Documenta teilgenommen und wie gesagt, hat eben bei Ars Electronica war bei Ars Electronica in unterschiedlichen Positionen vertreten. Joachim Sauter, er arbeitet seit den frühen 80er Jahren als Medienkünstler und Designer und ist Pionier im Bereich neuer Medien, und ihm geht es dabei immer darum, wie nutzt man digitale Medien. Aus meiner Sicht geht es ihm immer so um die Einheit von Inhalt, Form und Narration. Also seine Arbeiten sind eigentlich immer sehr narrativ. Er hat gemeinsam mit einer Gruppe von Wissenschaftlern, Künstlern, Designern Art und Com begründet 1988, gemeinsam mit Monika Fleischmann und Wolfgang Strauß, die ich Ihnen dann noch vorstellen werde. Und ja, hat mit Art und Com, ist er in unheimlich vielen Museen, bei Ausstellungen weltweit, das jetzt alles zu nennen, würde zu weit führen, vertreten. Er ist mit Ars Electronica als Künstler, als Vortragender, als Prix-Gewinner und als Prix-Juro vertreten. Er ist darüber hinaus Professor an der vormaligen HTK, jetzt UTK, in Berlin und an der UCLA. Und ja, ein treuer Besucher auch da als Elektroniker. Auf seiner Homepage verrät uns Hiroshi Ishii, dass er bereits als Zweijähriger, er wurde 1956 geboren und hat 1958 bereits begonnen, mit dem PDA zu spielen. Ob das Einfluss auf seinen späteren Lebensweg hatte und auf seinen Berufsweg, wird uns dann vielleicht verraten. Er ist Professor für Media Art und Science am MIT Media Lab, begründete dort die Tangible Media Group. Er ist Co-Direktor von Things That Think. Und in seiner Arbeit geht es immer um das Design von Interfaces zwischen den Menschen, dem Raum und der Technologie. Auch seine Beziehung mit Ars Electronica ist eine sehr ausführliche. Er hat das unter anderem eine Ausstellung für das AEC, die Tangible Media Group, mit dem Titel Get in Touch, mit seinen Studenten gemacht. Die wurde 2001 eröffnet und war dann 3 Jahre im AEC zu sehen. Er war mehrfach Vortragender bei der Ars Electronica und er war mehrfach auch in der Jury des Prix Ars Electronica. Monika Fleischmann ist Künstlerin, Wissenschaftlerin. Sie unterrichtet Medientheorie und interaktive Medienkunst. Sie war, ich habe es vorher erwähnt, Mitbegründerin und künstlerische Direktorin von Art und Com. Von Art und Com ging sie dann zur GDM, die später fusioniert wurde mit Fraunhofer Institut. Hat dort wiederum im Bereich der digitalen Medien geforscht und diese vor allem künstlerisch bearbeitet und immer wieder ausgelotet. Sie ist Initiatorin von Netzspannung.org. Das ist eine Plattform, eine Online-Plattform, ein Archiv für Medienkunst und Digital Culture, hat zahlreiche Preise bekommen und darunter auch die Goldene Nika 1992 für die VR-Installation Home of the Brain. Und sie arbeitet seit 1987 mit Wolfgang Strauß zusammen. Er ist Architekt, Medienkünstler und Wissenschaftler. Auch er war Gründungsmitglied von Art & Com. Er ist als Architekt sowohl in der Welt des realen Bauens als auch in der digitalen Architektur aktiv. Designobjekte, Environments wie vernetzte Informationsräume. Wie gesagt, das genannte Online-Archiv Netzspannung hat er mit Monika konzipiert. Er hat sehr, sehr viel publiziert zu den Themen Media Art, Mixed Reality, Pervasive Computing, Interface und Interaktionsdesign und ist, wie Monika, die beiden arbeiten seit 1987 zusammen, ein langjähriger Besucher der Ars Electronica. Den Eduardo Katz stelle ich dann vor, wenn er wirklich da ist. Möchte jetzt anfangen mit dem Richard Krische. Du bist also zweifelsohne am längsten mit Ars Electronica verbunden. Du hast den Weg durch unterschiedliche Medien gemacht. Wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Jahre, da wurde die Ars Electronica ja von den Künstlern, von der Kunstwelt eigentlich etwas kritisch beäugt. Wie war deine Position damals?
Die Eindrücke, die haben sich eigentlich nicht verschoben. Es war immer dasselbe für mich, ja. Es war der Eindruck eines Prinzips, das angetreten ist, das klassische Modell des Kunstbetriebes in irgendeiner Weise neu zu hinterfragen aufgrund der technologischen Basis, die sozusagen in Gang gekommen ist. Das für mich nach wie vor bestehende Frage besteht darin, dass das Prinzip, ich würde sagen, Trial and Error, verbunden mit Success, sozusagen in eine Art von Balance jedes Jahr neu definiert worden ist. Und vielleicht auch noch, wenn du es ansprichst, lang dabei gewesen zu sein.
Wenn lang ich dabei gestaltet oder, in unterschiedlichen Funktionen.
Unterschiedlichen, ja, die Anfangssituation. Für mich, und wenn ich auf Success sage, für mich war die Anfangslage eigentlich eine, wo ich mich verwundert habe, dass das in Österreich stattfinden kann. Wenn wir es die 30 Jahre machen, ja, dass das in Österreich überhaupt möglich ist, ja, dass es gestartet wird, na, das wäre nicht das Problem gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass ein Prinzip, wo keiner, also ich glaube nicht einmal hier herinnen, irgendeiner, ein Festival wie dieses mit Österreich in Verbindung bringt. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner erwartet, dass in Österreich ein Festival entstehen kann, das 30 Jahre, und ich habe 5 Jahre dem gegeben. Wir haben gedacht, na gut, eh schon toll, ja. Und dass das 30 Jahre überleben hat können, ist für mich eine Sensation, ja, als gestandener Österreicher. Ja, wir waren in Berlin zusammen, also so ist es ja nicht, dass wir nicht wissen, dass außerhalb Österreich auch noch was gibt. Und muss sagen, erstens, Success, ja, Gratulation den Startern, ja, Leo und so weiter, wie sie alle heißen mögen. Ja, das ist wirklich ein österreichisches Wunder und hat in Österreich eigentlich noch nicht stattgefunden. Also bewusstseinsmäßig noch nicht stattgefunden. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist schon auch etwas, was man möglicherweise jetzt den nächsten 30 Jahren wünschen könnte. Ja? Nein, ich hab wirklich ein Anliegen. Na, ich erlebe es nicht mehr, aber es macht nichts. Er kommt ausgerechnet, geht sich ja nicht aus. Juppie heißt das höchstens nicht.
Was aber, zum Juppie heißt das der Medienkunst?
Naja, an sich hat er schon dazugehört. Er ist einer der ersten Filmstars, nicht? Also so der österreichischen Szenerie. Nein, was ich meine ist, dass nachgedacht werden muss, wie ein Festival wie dieses nicht zu sehr dann jenen Vorschub leistet, ja, die aus der klassischen Kunstszene nach wie vor das irgendwie, wie du zu Beginn gesagt hast, beäugen als irgendein ja, techno-fetischistisches Kitsch, Art-Kitsch-Event, das da über 6-7 Tage sozusagen implantiert wird, um zu zeigen, na, der Kunstbegriff ist ja liberal, ist ja offen und wir tolerieren ja dieses Prinzipien ja auch. Ich glaube, hier müsste oder könnte die Ars Electronica auch intern, europäisch gesehen jetzt, ja, etwas bewirken, was ich bei mir gedacht habe, was sage ich denn heute, was wünsche ich denn denen, hier, euch, ja, möchte ich replizieren, im Jänner gab in Shanghai eine Dame, Leise, zweiter Name fehlt mir, Leise Su endlich, Interview und sagte Folgendes, und das ist das nächste Wunder, wir kreieren ein Center for Electronic Arts, for Media Arts, und unser Beispiel ist die Ars Electronica. Hätte sich niemand denken können, denn ich erinnere an die Zeiten, da war das MIT, das Center, was wir sozusagen, wo wir lernen mussten. Und so gesehen hat sich aber jetzt erstaunlicherweise dieses Modell Ars Electronica verselbstständigt, eine eigene Identität gefunden, muss noch sehr viel gearbeitet werden, und wird beispielgebend für ein Media Center in Shanghai. Und das möchte ich sagen, ist schon nicht wenig. Das ist sehr, sehr viel. Und hätte ich mir, weil du mich gefragt hast, was habe ich mir zu Beginn gedacht? 5 Jahre.
Okay. Den Dank nehmen wir übrigens gerne an und ich gebe ihn auch gerne weiter. Ich glaube so, wenn ich jetzt weitergehe in der Ars Electronica, waren Monika und Wolfgang und du, Joachim, ihr seid so um 1990 eingestiegen. Stimmt das in etwa? Und ich habe es in Erinnerung, dass das die VR-Konferenz war. Ist es richtig?
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich kann mich so an die Anfangszeiten erinnern, im Sinne dessen, dass es für mich gar nicht interessant war anfangs. Also ich bin Ende der 80er Jahre hierher gekommen und dachte, wow, toll. Es war auch spannend, keine Frage, aber der Computer damals, oder die Technologie, wurde primär als Werkzeug eingesetzt. Es gab Animation, es gab Computergrafik, es gab Musik, also alles Disziplinen, in denen der Computer als Werkzeug eingesetzt wurde. Und wir hatten damals, glaube ich, schon alle, und auch hier gab es genug Menschen, auch in der Ars, das Empfinden und auch das Wissen, dass es nicht nur eine Technologie ist, die als Werkzeug eingesetzt werden kann, sondern die ein Medium ist.
Natürlich.
Das kam natürlich ein bisschen später und dann in dem Moment, als die Kategorie interaktive Art eingeführt wurde und als auch die Symposien weggegangen sind von Werkzeugtechnologien hin zu medialen Erforschungen, da wurde es, glaube ich, richtig spannend und da sind wir eigentlich auch aktiv mit eingestiegen damals.
Unterstreicht ihr das? War das auch oder wollt ihr da was hinzufügen?
Ich erinnere mich, dass wir also 87 Art+Com vorbereitet haben, 88 gegründet, dass wir quasi schon Fachleute aus Animation und VR mit eingebunden hatten in unsere Teams und dass ich immer gewartet habe, wir haben die geschickt auf Imagina und auf Ars Electronica und ich habe immer gewartet, dass jetzt einer was gewinnt und dass da was passiert, nichts passierte. Und dann bin ich das erste Mal, glaube ich, 90 hierher gekommen und habe gedacht, jetzt habe ich doch die Leute gehört, die mir gefehlt haben die ganze Zeit. Wir experimentieren da rum, wir probieren, wir lernen Dinge kennen. Wir hatten tolle Projekte, also Berlin Cyber City war eines der ersten, wo auch Home of the Brain ein Teil war. Dann. Und wir haben hier dann eben Minsky, Weizenbaum, Flusser, solche Leute gehört und kennengelernt. Und das war für mich, wow, da war ich völlig fasziniert, dass das irgendwo möglich war, alle solche Leute an einem Ort zu finden.
Fast vor der Haustüre von Berlin aus gesehen.
Genau.
Und nicht irgendwo rüber über den Teich.
Ja, also bestätigen kann ich die 1990er-Zahl. Das war sozusagen ein ganz wichtiges Jahr. Und eigentlich hatte man damals den Eindruck, aus heutiger Sicht völlig unverständlich, das wird die Kunst der Zukunft sein. Es wird nichts mehr anderes geben. Ja? Gleichermaßen hat man eigentlich gesucht, was Monika schon sagte, das, was wir da machen. Wo gibt es denn die Theorie dazu? Und man hat die damals eigentlich noch wenig gekannt. Das heißt, es war auch dann verbunden natürlich mit einer Literatur, Recherche, die zum Teil auch in die Kunstgeschichte reinging, angeknüpft hat an die sagen wir mal, Fluxus und Happenings und Publikumsbeteiligungs Kunst. Und von daher war für mich die Ars eigentlich schon seit den Zeiten der Klangwolken, der ersten, das wurde ja gestern gut beschrieben, war ein Begriff, aber eigentlich aus der Ferne. Ich war da, wie gesagt, 1990 das erste Mal auch selber erst da.
Also stimmt das Langzeit, haut es noch hin mit dem Langzeitgedächtnis? Ich habe so eine Erinnerung, dass da eine ganze Abordnung von Art und Com gekommen ist. Hiroshi, yeah. So I'd like to tell you tell us about your first relations and how they... No, just let's talk now. Yeah. So and how you came together with Ars Electronica and what were your first experiences?
Your memory is perfect. Year 2001, my team was invited to have a Get in Touch exhibit in the old Ars Electronica Center, much thinner and smaller. But that became a quite great experience. First, I could bring a bunch of students, building their nights, debugging their nights. But the critique we got from the audience is much deeper, much wider spectrum than any scientific community or engineering community or business community. They have always seeking for the meanings and the cultural historical context. So this deeper inquiry of why, so what, who care, really made us start thinking a lot. Because many people do the design from technology driven. But the technology gets obsolete in 1 year. Many people talk about the needs of the market, or the industry, or a design firm does, asking what you want. But you never get anything that really quantum leap. And also any application service evaporate in 10 years, being replaced by any other stuff, like LP, CD, and MP3. But we care the vision, concept, philosophy, or principle, which only come from the much higher level of inquiry from art or philosophy or society. So I think Ars Electronica played a very critical role, having a constant serious inquiry so that we can, our brain cells was always constantly massaged. So we have to really come up deeper message. So that's really helped me and also the society, science, engineering to put all our research in a much larger, deeper context. So I really appreciate being here.
Mm-hmm. Now I think I have to mention that Ars Electronica was very early related with the former institution, the Center for Advanced Visual Studies. Yes. The Center for Advanced Visual Studies brachte bereits 1982 die zweite und erste europäische SkyArt-Konferenz nach Linz. Es war eine riesige Konferenz mit hervorragenden Künstlern, Wissenschaftlern, sehr, sehr vielen Kunstprojekten, Performanceprojekten. Und dieses Center for Advanced Visual Studies war ja eigentlich die Vorgängerinstitution für das heutige renommierte MIT Media Lab. Das war Otto Pina, ja?
Yes, Otto Pina, ja. Yeah.
Genau. Ich möchte jetzt aber ein bisschen was von diesen früheren Arbeiten zeigen. Vielleicht können wir anfangen jetzt mit der stillen, wir haben ganz kurz nur den Beginn, einen ganz kurzen Ausschnitt aus der stillen elektronischen Post. Das war eine Videoproduktion von Richard Krische und Gottfried Pechtold im Jahr 1986 bei der Ars Electronica. Es gab damals einen großen Schwerpunkt, der hieß Video, können wir noch ein bisschen warten? Der hieß die ORF-Videonale, es war eine Woche lang, war Video und wie man damals sagte, Computerkunst, war eine Woche wirklich jeden Tag im Fernsehen, zum Teil Primetime, zum Teil Stunden in der Nacht. Und wie gesagt, Richard Krische hat dafür mit Gottfried Pechtold diese Produktion Stille elektronische Post gemacht. Ich sage das gleich, leider haben wir kein Bild, wo ihr gemeinsam drauf sitzt, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen.
Vielleicht nur einen Satz nur, ja. Das Wichtige war,
elektronische dass Kommunikation
zwei Stationen gehabt haben, zwischen Dornbirn, wo der Gottfried Pechtold war, und ich war in Linz. Ja. Also das war sozusagen eine Live-Schaltung zwischen beiden Fernsehstudios. Und da muss man wissen, während in Österreich, dass die Fernsehstudios alle gleich ausschauen in der Provinz. Ja.
Einer Kunst im öffentlichen Raum.
Und es wurde also der elektronische Raum, es war also wirklich so das Vorführen des elektronischen Raumes, wo dann beide Akteure an getrennten Orten gemeinsam im Bild waren. Das war der Beginn und im Prinzip war das Ganze eine sehr eine Auseinandersetzung mit dem, was Fernsehen, was Tourismus, ich weiß nicht, was alles ist.
Und das Fernsehstudio ist kein Ort, sondern unser Zustand.
Wurde eben so begonnen mit diesem Dialog. Geschichte, der Moderator war einer, Zukunft, der damals für die Jüngeren, die nicht kennen, Robert Hochner, so quasi der Informations-
findet sich im Netzwerk,
TV-Moderator
in der Verknüpfung
Österreichs.
Der Fernsehstudios.
Wir sind dann noch ganz kurz,
das den Netzwerk
Richard Grische, auch in seiner Rolle als Moderator. Ich habe für eben diese Biennale damals eine Sendung gemacht, wo es darum geht, Videokunst im Sinne von politischem Statement, also mit diesem berühmten Beuys-Rede bei der Documenta und
Charlotte Moorman
und was. Und habe den Richard Grische dann kurzfristig gefragt, ob er mir das moderieren würde, und das hat er getan. Ich glaube, das heißt, er war dann nie mehr wieder getan. Jetzt machen wir einen großen Sprung in das Jahr 1992 und schauen uns die goldene Nika des Jahres 1992 an, und das ist Home of the Brain von der Monika Fleischmann. Würdest du es dazu dann ein bisschen kommentieren?
Ja, also wie gesagt, war das Teil einer ganzen Inszenierung um Berlin herum. Kurz zuvor war ja der Fall der Berliner Mauer, und da haben wir einerseits ein Interface gebaut, um die Stadt Berlin den West- und Ostberlinern nahe zu bringen, und das war eine Tischinstallation, und auf der anderen Seite wollten wir in einen virtuellen Raum hineingehen und dieses Gefühl erleben, was das bedeutet, sich in einem virtuellen Raum zu befinden. Ich würde gerne gleich noch was zeigen, Moment mal. Haben dann also mit Home of the Brain, vielleicht kann man das kurz mal übertragen, das Bild vom Computer, haben dann mit Home of the Brain, also mit Datenhandschuh und Brille, sozusagen die Erfahrung gemacht, wie das ist, sich körperlich in einem virtuellen Raum zu befinden. Und dieser Raum sollte zeigen, das ist jetzt der Teil von Berlin, sollte zeigen die Begegnung, wie man sich im virtuellen Raum trifft und alle diese Informationen und Leute holen kann und besuchen kann, die man eben nicht vor Ort hat. Und das war eben immer die Idee, also jemanden wie Minsky oder wie Weibel oder also wen auch immer, alles zu einer Zeit begegnen zu können, wenn man mit ihnen sprechen möchte. Und das war die Ausgangsidee, es war also ein virtuelles Museum der Begegnung, und die vier, die ich da ausgewählt habe, beziehungsweise Wolfgang und ich, das waren also Flusser, Virilio, Weizenbaum und Minsky, denen haben wir jedem ein Haus gewidmet, und dieses Haus sollte sozusagen ihre Theorie widerspiegeln, ihre Konzepte. Und wir haben sie alle angefragt, und Flusser war derjenige, der geschrieben hat, ja, gerne möchte ich ein Haus, ein virtuelles Haus einrichten, und was kann ich tun, was kann ich mitnehmen und so. Und also jeder hatte ganz anders reagiert. Virilio hat geschrieben, aus Paris natürlich in Französisch geantwortet, cher Monique, nimm alles, was du möchtest, also Interviews, Statements, alles nur rein damit. Ja. Und mit Minsky und Weizenbaum war es ein bisschen anders, aber es war einfach spannend, diese Leute kennenzulernen und zu sagen, hier, wir wollen eine Begegnungsraum der Zukunft schaffen. Und dieser Begegnungsraum war eigentlich die Idee von Internet, was dann sozusagen ganz anders oder viel einfacher am Ende möglich war.
Da möchte ich eigentlich jetzt gleich die Frage anschließen, bevor wir uns den Sasea anschauen. Ihr habt euch ja damals sehr auf VR konzentriert. Ist VR eigentlich, es wurde auch, ich weiß nicht in welchem Gespräch gesagt, ist das eigentlich dann letztlich ins Leere gelaufen, Begeisterung und von der umfassenden, auch gesellschaftlichen Auswirkung nichts mehr geblieben?
Ich meine, das, glaube ich, war eines der großen Kernthemen damals, und es ist ja auch das Kernthema, wenn man versucht, in einer interdisziplinären Gruppe mit Technologie umzugehen, dass man sich diese ganzen Sachen anschaut und versucht, herauszubekommen, was kann man tatsächlich damit machen. Das war damals diese Hip-Hype-Hope-Phase. Man hat versucht, diese Dinge anwendungsorientiert zu experimentieren, und ist man rein mit dem Interface gesehen. Ich meine, das Erste, was wir gemacht haben, war die Brille wegzulegen und nur den kleinen Sensor zu nehmen und auf dem Stadtplan rumzulaufen, weil eben niemand unter einer Brille isoliert sich mit Informationen auseinandersetzen wollte. Der virtuelle dreidimensionale Raum hat bis heute noch eine Wichtigkeit, nicht in unserer Arbeit, ich glaube bei euch auch nicht mehr so, aber wenn man die Computerspiele sieht, dann weiß man, dass ein großer, narrativer, vernetzter, wichtiger Raum geworden ist, und wir haben damals halt diese Dinge auch mal experimentiert und anwendungsorientiert ausprobiert.
Können wir jetzt uns den Zerseher anschauen und du ihn dazu ein bisschen kommentieren?
Ja.
Das war eine Arbeit, für die es einen Preis ebenfalls genau, 1992 für Joachim Sauter und Dirk Lüsebrink gab.
Genau. Ich rede mal, versuche ein bisschen über die Motivation zu reden. Und zwar, wie vorher gesagt, dieser Werkzeugaspekt des Computers war für uns nur semi-interessant. Wir wollten eben dieses Medium erforschen und die medialen Qualitäten dieser digitalen Technologie sind, und ist heute total normal, das Moment der Interaktion, des wechselseitigen Dialogs. Interaktion war damals so ein Begriff in der Psychologie, den man sich dann in der Medienkunst angeeignet hat, mehr oder weniger in den 80er Jahren. Und diese Interaktion wollten wir propagieren, und zwar mit einer relativ provokanten Arbeit. Wir hatten damals Zugang zu einem Eye-Tracking-System und haben hier so eine Installation entwickelt, mit der man eben ein normales Bild betrachtet und mit seinen Blicken dieses Bild verändert, ganz bewusst nicht zerstört, sondern nur verändert. Kein Pixel geht verloren, er wird nur reorganisiert. Am Anfang, wenn man zum ersten Mal drauf blickt, nur in ganz minimaler Form, je länger man drauf blickt, umso stärker. Und ich überlasse gleich mal das Feld dem englischen Kommentator, weil ich glaube, es ist ganz sympathisch, wie sich Dokumentation von Projekten in den letzten 15, 20 Jahren verändert hat. Okay, jetzt ist es raus. Leider ist er weg. Es gab einen ganz netten Kommentar.
Wir wollten nicht das Ganze zeigen, weil die ist doch ziemlich lang. Und
ja.
Now, Hiroshi, I'd like to ask you, the first relation with Ars Electronica was Get in Touch, the 3 years exhibition, and you have the images for that.
Can I get my computers? So, many people use the power of the pixels to the extent, really stimulate imaginations, but I felt sense of touch has not yet been really explored enough, because pixels are great to possibly receive all the information to the retina, the photons. But all you guys are creator, you are expressionist. You have to express your idea using your body by sketching or playing or interacting. So I think how to bring physicalities and the body into the equation was one of the intellectual questions. That's the reason I started the tangible bits, to give a physical embodiment to digital information. This is a physical version of Lego, turtle graphics of long language that Seymour Papert, colleague of Marvin Minsky, invented many years ago. But once you physically embody and has tactile interaction, you can also develop body syntonic, for example. And this is another system called InTouch, which transmit the presence. Many telepresence using video was very powerful, but here you just rotate these three-piece rollers, but in other device, you feel the same exact movement is copied. So it gives the illusion as if remote people touching the same physical object and using the same physical object, they are really communicating. So this is a way to communicate through the sense of touch. So kind of telepresence, but the ghostly presence. So how to make interface make sense without using the seductive malleable pixels was the fundamental questions. And this might be the most popular piece shown in here for 3 years and many other places. But we want to give a sense of the magic. It's just container, transparent container people use 4,000 years. But now you can put anything you can imagine, music or story. So that's really try to inspire the imagination people. Then, of course, full body interactions. I love ping pong a lot, so we brought ping pong tables to the center. at the time, space was very small in comparison to today. So we all often hit the wall. But you can see all the fish swimming and the water ripple. You can augment in any way. But the important thing is pinpoint a zero-sum game to make your opponent mistake so you can get the point. But through this digital augmentation, it's become much more fun, not competitive anymore. If you make a mistake, ball hit the net, it's a lot of the pressure. Then also we are very much interested about the representation for designer or creators. What kind of representation you use really influence on your design. So here you see the sandbox. This is just sand. So you can manipulate all the affordance like a sandbox you play when you are kids. But also it's computations. Constantly this landscape is monitored. Then computer paint based on the contour line, shadow simulation, water drainage. So it's not anymore separation of the form giving early stage and downstream logical quantitative analysis. So basically our effort is how to bring physicality, tangibility, tactility, and the body into the equation so that the multiple user can communicate, express more naturally. But we are fortunate many artists got excited as a new painting brush. So they use this one to explore the many tangible, tactile, ghostly presence. It's like research. So I was very pleased inventing a new representation, new interaction technique, which can make a real influence to everybody who wants to communicate and express the idea. So I'm so happy to got the opportunity to show this stuff here at the already 2001, 8 years ago. Yeah.
Thank you. Ihr habt die Online-Plattform, das Online-Archiv gemacht. Du hast sehr stark in der Medienkunst, in der Netzkunst auch aktiv gearbeitet. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es geht eh alles ins Internet rein, jetzt alles ist in irgendeiner Form verbunden. Ist es richtig oder ist es nicht richtig? Werden, ich weiß nicht, interaktive Installationen dann nur mehr über Netz in Multi-User-Systemen stattfinden? Wie seht ihr da so diese
Nö,
die Zukunft?
Eigentlich, also, sag mal,
wie es weitergeht?
Genau das Gegenteil.
Es wird
also natürlich, die Sachen
werden
immer vernetzt sein, das ist ganz klar, das ist jetzt eine Kulturtechnologie, die eine gewisse Wichtigkeit haben, aber wenn man jetzt die Arbeiten, zum Beispiel unsere aktuellen Arbeiten oder die Arbeiten der letzten 7, 8 Jahre sieht, sind die alle im physischen Raum, sind als Objekte präsent und also was wir im Moment gerade erleben, ist sehr ähnlich wie die Kinorenaissance der 90er in Deutschland. Also in den 80er Jahren hatten wir das Privatfernsehen in Deutschland. Die Leute hatten es dann irgendwann mal satt, allein zu Hause zu zappen, sind gemeinsam mit anderen wieder ins Kino, um ein gemeinsames Erlebnis im physischen Raum zu haben. Das Gleiche erleben wir jetzt seit 7 Jahren, 10 Jahre. Wir hatten 10 Jahre Internet. Die Leute wollen wieder in den physischen Raum, dort gemeinsam mit physischen Objekten sich auseinanderzusetzen. Also es gibt eine ganz große Renaissance des Physischen. Und ich meine, Hiroshi mit seinen Tangible Bits hat viel vorgedacht. Und ich habe so im Moment gerade den Eindruck, dass wir das Verschwinden der Virtualität vor uns haben und dass die Renaissance der Objekte wieder einen ganz großen Stellenwert bekommen.
Ist es auch irgendwo eine Möglichkeit auch wieder für den Kunstmarkt verstärkt aktiv zu sein. Oh je, mein Handy läutet.
Na, ich glaube, dass eine Arbeit jetzt in OK zeigt das, was du gerade angesprochen hast, und glaube ich sehr, sehr ordentlich, also gute Arbeit, ganz bescheidene, wo das Twitter ja dann als reales Objekt wieder rausgezogen wird vom Tisch. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Also ich sage nur, ich bin heute relativ rasch durchgegangen, bin gerade hergekommen und muss sagen, bestätige exakt das, was du meinst. Denn ich glaube, eines ist ganz klar, wir haben mit keiner virtuellen Welt zu tun, sondern mit der realen Welt zu tun. Wir haben mit realen Problemen zu tun, wir haben mit Fragen zu tun. Ich sage jetzt, die virtuellen Probleme der Bank-Szenerie haben reale Probleme in der Welt erzeugt. Ja, die Virtualität ist über uns hinweggefahren und wir haben nicht bemerkt, dass eigentlich jetzt die Realwirtschaft, ja, das reale Leben daran Schaden nimmt. Und das ist eine Herausforderung, die sich einfach radikal neu stellt. Und wenn, und dort glaube ich, das, was ich einleitend auch meinte, es geht jetzt wirklich um die Frage, nicht Weißt du, du den Kunstmarkt angesprochen hast, das ist eigentlich irrelevant. Ja? Der Kunstmarkt ist ja genauso mit in die Partie hineingekommen wie alles andere, sondern gerade nicht im Kunstmarkt. Und was darf noch einmal replizieren, wo die in China das Beispiel Ars Electronica nehmen. Ja? Und das ist mir eigentlich entfallen, passt eigentlich jetzt ganz gut dazu. Wo geht es denn hin? Meiner Meinung nach geht es darum, dass die auf, jetzt bleibe ich bei Deutschland, Leipziger Schule ja, zum Beispiel, ja, das mag am Kunstmarkt wunderbar funktioniert haben. Und wer diese Leipziger Schule schätzt und liebt, soll sie weiterhin schätzen und lieben. Aber die Basis dieser Leipziger Schule, um nur eine zu nennen, ja, ist irgendwo im ephemeren, stationären, klassischen Kunstbetrieb verhaftet, der sozusagen seine Systematik produziert und dann eben in Finanzkategorien zu Bewertungsschema da kommt. Nicht? Also wir kennen die Kategorien, die erfunden worden sind, so viele Ausstellungen gemacht zu haben, in diesem Museum präsentiert worden sein, kosten einen Quadratzentimeter so und so viel, ist das Gemälde dann so groß, dann wird es eben um adäquat teurer. Also für diese, wenn ich deinen Zersetzer jetzt hernehme, hast du keine einzige Kategorie, nach der du dieses Werk bemessen müsstest, um es an den Markt zu bringen. Und jetzt komme ich ganz kurz nochmal zurück, ich gleite leider Gottes ab, weil ich ihn so schätze ich auch. Also diese Arbeit war das war grandiose Arbeit, wirklich. Also kannte dich damals ja gar nicht. Ja, toll, also war ein fertiger Freund von mir und gesagt, sensationell, ja, das ist es, ja. Was ich meine, wo die in Shanghai jetzt sagen, was ist unser Problem? Sie imitieren nicht Ars Electronica solo, sondern Ars Electronica könnte sie bei denen ein Beispiel nehmen, was den Kunstbegriff jetzt meint. In China sagte diese Liza Su, wenn ich sie richtig ausspreche, haben wir wenig Medienkünstler. Ja? Wir brauchen Medienkünstler. Wir haben Game Artists. Ja? Das heißt, sie unterscheidet sehr wohl zwischen denen, die Spiele produzieren. Die laufen ja alle unter Artists, von denen, meine ich, reden, sollten wir eigentlich weniger reden, sondern wir sollten von denen reden, die auf Grundlage der Technologien eben erkennen, welche gesellschaftlichen, Ars Electronica, Implikationen bestehen, die wir, ich rede von den Künstlern, ja, jetzt sozusagen konterkarieren oder zumindest begleitend analysieren und nicht jetzt sozusagen eine Spieleproduktion weiter in Gang zu setzen. Und sie fragt sich jetzt, was kann sie in ihrem neuen Medienlabor tun, damit auch eine existenzielle Frage für die endlich gelöst wird, die in diesem Sektor tätig sind. Ja, es heißt also, von welcher Substanz lebt der elektronische Künstler, um ihn einmal so in Paraphrasen zu setzen. Ja? Wenn Sie in einem Institut tätig sind, so das ist die eine Sache, der andere ist an Hochschulen tätig, aber wie lebt dieser Künstler, der alle diese in Ponderabilien des Instituts etc. nicht kennt und nicht hat, der nicht an einer Hochschule tätig ist, der ist wirklich out of order, existiert nicht, hat keine existenzielle Grundlage. Und ich glaube, da wäre eine Chance für die Ars Electronica ganz konkret beispielgebend einmal zu agieren und zu schauen, wie schauen die Lebensbedingungen derer aus, die so etwas produzieren. Denn der Kunstbetrieb wird nach wie vor attraktiv bleiben, weil er zumindest ein klassisches Verkaufssystem hat. Der ist mehr oder minder integriert in einer, ja, ich sage Galeriesystem, Sponsorensystem, Museumssystem, und da weiß man pro Quadratzentimeter, spitz formuliert, pro Quadratzentimeter habe ich, nur der Quadratzentimeter ist keine Kategorie in unserem Level. Also ergo, wir können damit gar nichts anfangen. Also einmal müssen wir einmal denken, wie leben die jungen Leute von dieser Situation, die aber eigentlich das Anforderungsprogramm der Gesellschaft ist, zu schauen, wie gehen wir denn alternativ mit dieser, ob das virtuelle Welt ist, kommunikative Welt, ob das die Internetwelt ist, ob das die Playwelt ist. Ja? Es ist immer die auf technologischer Ebene basierende Welt. Und das hat die Ars Electronica beispielsweise ja gut getan, mit allen Querschlägen und Verkitschungen, die natürlich auch da sind. Aber die sind nicht das Problem. Und, Entschuldigung, das wissen wir doch.
Muss erlaubt sein.
Ja, das sage ich ja, ist ja alles da. Nicht? Aber so gesehen glaube ich, dass hier ein neuer Anspruch entsteht. Ein Anspruch, der jetzt wirklich zurückführt aus dieser ephemeren Randzone der Vernetzten und Kategorien des Virtuellen und Telematischen hinein, wirklich in den realen Raum wieder, der natürlich jetzt telematisch überprüft werden muss. Ich glaube, dort liegt die Chance dieser auf Technologie, Medien, jetzt im weitesten Sektor auch, und das ist jetzt sehr hart, auch die Frage der kompletten Virtualisierung der Welt, die gar nicht mit uns so sehr zu tun hat, die da wirklich zu tun hat mit der ganzen Kapitalisierung der Welt. Das ist eine virtuelle Welt. Ja? Und diese kapitalisierte Welt hat zu dem geführt, was wir heute jetzt als realen Widerschlag der vernetzten Welt einmal anerkennen müssen und dort eigentlich aktiv werden sollten.
Das ist, glaube ich, es ist eine Art dritte Natur. Ich würde sagen, wir kennen ja den Begriff digitale Kultur oder elektronische Kultur auch, die in verschiedenen Kulturen wiederum, in Afrika spielt der Computer weniger groß eine Rolle, da ist es eher ein Handy, das dann auch jeder haben kann und ganz einfach kommunizieren kann. Aber ich glaube, diese digitale Kultur bringt trotzdem Folgendes mit sich, dass wir es mit neuen Kulturtechniken, so wie die alten Bekannten lesen, schreiben, rechnen und so weiter, zu tun haben, die wir eigentlich erst erlernen müssen. Wenn ich an Dinge denke wie semantische Wissenskarten, die anstelle einer listenartigen Darstellung beispielsweise von Archiven als Interface dienen. Das ist etwas, das muss man neu lesen lernen. Auf der anderen Seite ist man es gewohnt, denn es ist so etwas Ähnliches wie im Auto, im Navigationssysteme. Das heißt, wir haben einen Datenraum, der eben diese dritte Natur, die sich gebildet hat, für die ich genauso Navigationssysteme brauche und der sich aber überlagert über den realen Raum. Deswegen würde ich von der Mixed Reality beispielsweise sprechen. Und das ist ein Forschungsgebiet von uns, welche Interfaces, die eigentlich möglichst verschwinden sollen. Das ist die eine Richtung, die andere sollen möglichst sozusagen spürbar sein. Zu welchen Zwecken als Kulturtechnik welche Auswirkungen haben oder welche Benutzung erfahren können, glaube ich, so digitale Kultur. Zu dem Institut, wir sitzen viel mehr zwischen den Stühlen als der Künstler. Der ist in einer ganz klaren Position. Der hat sich dafür entschieden, der Medienkünstler, dass im Moment in der Galerie das schlecht zu verkaufen ist, es sei denn, und es geht mit Verzögerung, denn in Berlin gibt es eine Galerie, die Prints verkauft. Die fangen jetzt bei den 60er Jahren Computerpionieren an, die mit Plotterzeichnungen gearbeitet haben. Geht wunderbar an, die können davon leben. So. Also es geht mit Verzögerung. Das andere ist natürlich, dass in der Zwischenzeit die Home of the Brain gibt es nicht mehr als digitale Struktur. Weg, kaputt, gibt es nicht mehr. Also das heißt, es gibt bestimmte Dinge nur noch als Bilder. Und eigentlich fängt die Medienkunst selbst an, sich selbst rückblickend zu erforschen, auch das ist der Punkt der Archive. Wir wollen eigentlich mal einen Überblick haben, welche Tendenzen kamen denn wann und mit welchen Arbeiten sind die verbunden und welche Konsequenzen hatten diese Arbeiten wieder. Ja? Für die Industrie kann man immer sagen, Medienkunst ist extrem wichtig, denn schließlich hat ein Musiker und ein Wissenschaftler, Thomas Zimmermann, Sharon Lanier, den Datenhandschuh erfunden. So, die NASA hat denen den Auftrag gegeben. Also es ist so ein Kampf in dieser der sich gerade auch manifestiert unter solchen Stichworten wie Creative City. Viele Städte wollen plötzlich kreativ sein, nehmen als Modell Berlin, wo es sozusagen als Selbstausbeutungsmodelle Galerien an jeder Ecke entstehen, die eben da verkaufen, die Medienkünstler dann ihre Sachen verkaufen, ist zu viel gesagt, sie zeigen sie, aber es dringt so wieder in den realen Stadtraum ein. Das ist durchaus real vorhanden. Ja?
Ich würde noch kurz was sagen zu dem, was der Einzelne, dass die Künstler da draußen vor sind, also die nicht an einem Institut oder einem Labor sind, weil ich glaube, das ist nicht nur in China so, das ist also in weiten Teilen so. Und das ist eines der Gründe gewesen tatsächlich, warum wir auch Netzspannung.org gemacht haben, also diese Plattform, um erstens mal aus der Geschichte zu lernen. Nirgendwo gab es ja, es gab ja keine Galeriesysteme oder so, die und Kunsthistoriker schon gar nicht, die sich interessiert haben für diese Art Kunst, um mal nicht immer von vorne anzufangen, sondern um etwas nachsehen zu können und auch aktuell. Wir haben ja einen Digital Sparks-Wettbewerb gemacht, der auch aktuell gezeigt hat, was passiert jetzt in den Hochschulen. um das quasi so Zeitgeschichte mitzuschreiben und auch zu lernen und Leuten die Möglichkeit zu geben, also bei uns sich bewerben zu können und um in unserem Lab zu produzieren, weil das gibt es natürlich nach wie vor viel zu wenig. Es gibt kaum Stellen, wo Künstler hinkommen können, und das ist die eine wichtige Sache hier bei Ars Electronica, das Future Lab, ist ein ganz wichtiges Teil für die eigenen Produktionen, aber auch, wo Künstler hinkommen können. Und das andere ist eben die Archivierung, also dass man tatsächlich nachverfolgen kann, was ist die Geschichte, weil es ist unglaublich, und ich denke, das wissen alle, die in den Hochschulen unterrichten, unglaublich, wie kurz das Gedächtnis ist und wie vieles überhaupt nicht mehr, also wenn man vom Design kommt oder von der Technologie oder von der Kunst, also wie es überhaupt keine Zwischenräume gibt, wo Leute übergreifend etwas wissen. Das ist ganz erstaunlich.
Mich verblüfft das immer so, also im Vorigen ist mir so aufgefallen, die Campus-Ausstellung, das war eine super Ausstellung, wirklich tolle Arbeiten, aber ich habe so gefunden, okay, Mediengeschichte null, weil es waren Dinge, die wir halt mit anderen Mitteln natürlich schon vor Jahren gesehen haben und die jetzt wieder gemacht werden. Das meine ich überhaupt nicht kritisch, aber letztendlich ist es richtig, dass Archive, zugängliche Archive, möglichst vernetzte Archive, werden natürlich ein Traum. Aber woran es bis jetzt immer noch so scheitert, weiß ich nicht.
Ja, es kommt noch was dazu, zu diesen Archiven, nicht? Wenn Sie denken, die ersten Halbzoll-Videos, die produziert worden sind, ne? Sie können die ja, da ist die Technologie nicht mehr vorhanden, dass Sie sie abspielen können. Nicht? Und jetzt kommt das natürlich zum Tragen, dass die Dinge natürlich, je älter sie werden, umso rascher verschwinden sie wieder. Und jetzt rede ich aber noch von einer relativ ordentlichen Technologie. Ja? Ich rede nicht von meinem Atari, den ich zu Hause habe. Ja? Also, nicht? Verstehen Sie? Und das wird, also wird permanent kürzer. Und das aber, was du gesagt hast, mit den sozusagen, ich habe das oder hier wurde das gezeigt, was die dann wiederum zeigen und den Hochschulen zeigen, ist vollkommen klar. Auch eine, ich muss es wirklich sagen, auch etwas, was die Ars Electronica, und das habe ich gemeint zwischen Trial and Error, auch in ihren ersten Prinzipien niedergeschrieben hat, kommt es nämlich schon vor, also ein bisschen nachlesen, nicht? Wo sie schreibt, wie ihr damals schreibt, wir wollen uns nicht mehr, in Englisch ist at the stock of the arts, ja, sozusagen auf den klassischen Kunst wollen wir uns nicht mehr aufbauen, sondern wir kreieren eine neue Kunst, ja, und diese neue Kunst etc. etc. Ja, das wäre vom Prinzip her schon richtig, ja, dass man sagt, aufgrund nicht, jetzt bleibe ich Leipziger Schule, auf dem Pinsel basierende, sondern ich sage auf immer das auf Videotechnologien oder Medientechnologien basierende Kunst, ja, Kunst aber, ja, und das, glaube ich, ist die Krux, weil man sich isoliert hat, zu Recht isoliert hat, weil die ja dann aufgedrückt haben, das, was ich vorher unter Verkitschung gemeint habe, die unter den eigenen ästhetischen Wertmaßstäben ja dann hier etwas implantieren oder draufsetzen wollten, weil sie natürlich in einer ganz anderen Machtposition waren als dein Bildzersetzer. Das ist einfach. Was? Zerseher, ja. Pardon. Und damit war es auch als zweites schwierig, in den Institutionen selbst Fuß zu fassen, weil man sich selbst einmal herausgenommen hat. Und auf der anderen Seite waren die Museen, die klassischen Museen, nicht in der Lage, eigentlich eine technologisch basierende Kunst überhaupt, mit Ausnahme, dass nur einmal machen wir eine Ausstellung. Ja, das ist so gerade gegangen. Aber dass sie kontinuierlich so eine diese neue Form der technologisch basierten Kunst, um es allgemein zu beschreiben, zu betreiben, zu stützen, sie auch hier sozusagen als Labor im Museum zu verstehen, dass hier im Museum selbst das der einzige Ort gewesen wäre, in dem sozusagen junge Leute dort experimentell tätig sein könnten. Das ist richtig, was Sie von Future Lab sagen. Aber das wäre ja vom Prinzip her das Future Lab des Museums gewesen. Ich rede nicht von den Galerien, aber das Museum, das mit öffentlichen Mitteln getragen wird, hätte aufgrund einer ganz anderen neuen Perspektive der Öffentlichkeit hier hervorragend funktionieren können, und das hatten wir in Österreich leider auch nicht. Also kein einziges österreichisches Museum hat irgendwann nur diese Chance ergriffen, die zum Beispiel hier mit der Ars Electronica alle sechs, sieben Tage lang beispielgebend, sage ich es, und da hätten sie auch genügend kritisch eingreifen können und sollen, ja, hat sich leider Gottes hier nichts weiterentwickelt.
Gut, aber deswegen, kurz noch vielleicht Christine, deswegen hat sich eine ganze Reihe von Künstlern und Künstlerinnen entschieden, sozusagen die Kunst spielt sich im öffentlichen Raum ab. Es gibt sehr viele Projekte im öffentlichen Raum und auch natürlich, ich nenne jetzt nur YouTube als eine minimale Source, um solche Dinge, die sozusagen sonst verschwinden, gerade im visuellen Bereich aufzubewahren. Für wie lange wird man sehen, dass diese Beschreibungssysteme von YouTube unsäglich sind, ist klar. Auf der anderen Seite ist es schon mal im Moment ein Gewinn, wenn ich eine Arbeit mit 7 Keywords beschrieben habe. Denn das andere Problem, was wir bei unserer Netzspannung.org-Plattform gemerkt haben, dass oft die Künstler keine Lust haben oder auch nicht unbedingt in der Lage sind, ihr Werk sprachlich zu beschreiben und zu reflektieren auch. Ja? Also das ist so der andere Punkt. Deswegen hat man eingeführt in solche sozusagen relativ standardisierte Eingabemasken, die aber zu einem Statement zwingen, wenn ich die nicht ausfülle, dann kommt kein Werk ins Internet. So, also das ist eine andere Position. Natürlich kann man sagen, eine Ausstellung in einem Raum, im Museum ist etwas anderes als hunderte von Webseiten klicken. Völlig richtig. Deswegen gibt es eben andere Bestrebungen. Technologisch ergibt sich dann wieder das, was ich mit Mixed Reality meine. Wie kann man sozusagen das in reale Räume integrieren? Und im Moment sind das Forschungsaufgaben. Genau, sozusagen die digitale Entwicklung ist überhaupt noch lange nicht abgeschlossen. Ebenso wie sozusagen diese Aufgabe, Computer versteht Bedeutung oder soll die eigentlich verstehen, semantische Strukturen, Vernetzung von Informationen, also für die, was wir vorhin besprochen hatten, für dieses schwindende historische Bewusstsein der allerjüngsten Mediengeschichte gibt es ganz wunderbare Strukturen, wie ich mir sozusagen sofort zu einem Thema ähnliche Arbeiten anzeigen lassen kann und da plötzlich ein Lern-Environment habe, das ich im Buch eigentlich nicht habe.
Zwischensatz, da gibt es eine gute Ausstellung jetzt im Lentos, ja? Wie die Medien jetzt sozusagen noch retro wieder aufbereitet werden. Also würde wirklich empfehlen, die zu sehen. Also,
see the sound.
Sie ist eine exzellente Ausstellung, wirklich, also auch in jeder Hinsicht sehenswert. Sie zeigt genau die Problematik auf.
Joachim, ich möchte dich jetzt ansprechen, auch im Hinblick auf deine Kritik an den Museen, die also eigentlich die Infrastruktur nichts haben, um Medienkunst zu zeigen. Art und Com macht ja wahnsinnig viele Projekte. Ihr macht sehr viel auch für natürlich für den öffentlichen Raum, aber
also,
Museum selbst schwierig?
Ja, sozusagen, unser Interesse war ja mehr und ist auch heute noch mehr die Erforschung von Kommunikationsstrukturen. Also, ich finde eher, wir sind am Ende einer Adoleszenzphase schon seit längerem angekommen und das Medium ist erwachsen und kann beschrieben werden und damit es gibt eine Sprachlichkeit, mit der man reden kann. Eine Sprachlichkeit, die ihre Grammatik hat und es gibt halt Menschen, die machen Gedichte damit und andere schreiben Gebrauchsanleitungen. Das eine sind die Künstler und das andere sind die Designer. Wir oszillieren da und haben versucht, außerinstitutionell, weil eben, wie Richard auch sagte, es ganz schwierig ist, in klassische Kunstmuseen in den Dialog einzutreten mit dem, was man tut, versuchen das eben halt übers Design zu machen. Also wir sind von einem Lab zu einem Studio haben wir uns entwickelt, weil das uns die Freiräume gegeben hat, nicht nur mit Budget, sondern auch mit der Möglichkeit, nachher tatsächlich an Menschen heranzukommen, in Museen, im öffentlichen Stadtraum Dinge zu tun. Und das ist eine Entwicklung, die eigentlich auch genau auf dem, was du gerade beschrieben hast, fußt. Aber es gibt eben diese Möglichkeiten nicht im klassischen Kunstkontext mit den Dingen zu realisieren.
Das heißt, die Medienkunst verlagert sich eigentlich zunehmend in öffentliche Bereiche, ob das städtische Räume sind oder ob das ein BMW-Museum ist. verlagert sich immer mehr in die Bereiche und wird immer weniger im Kunstmuseum zu finden sein?
Na, immer weniger. Also ich sehe sehr wenig. Also immer weniger geht gar nicht mehr, glaube ich.
Bei Biennalen, also bei der Biennale zum Beispiel, bei der letzten, hat es eigentlich sehr viel Medienkunst gegeben.
Also klassische Medienkunst wie Videokunst, aber von der spreche ich im Moment nicht, weil das ist ein in sich geschlossenes Feld, das auch schon betrachtet werden kann und ist für mich klassische Videokunst oder die Installation. Die Dinge, über die wir hier verhandeln, oder ihr auf der Ars Electronica, sind ja eher die Vernetzung, Interaktion, Generativität. Diese Themen siehst du in klassischen Kunstausstellungen eben nicht. Und deswegen auch dieses Verschwinden, eher in diesen Bereich der Gestaltung, Verschwinden in den öffentlichen Raum. Der Versuch, und ich glaube, das ist gar niemand vorzuwerfen, die Ars Electronica, all diese Festivals sind Ghettos. Ne? Sind Ghettos der Medienkunst. Und diese Entghettoisierung, ich meine, da redet ihr oder wir schon seit Jahren darüber, wie kann man diese Ghettos öffnen, wie kann man die Mauer aufmachen, wie kann man die Sachen rausbringen, wie kann man die Menschen reinbringen. Hat meines Erachtens zu keinem Ergebnis bisher geführt. Zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Du wolltest noch was?
Ja. Weil es eigentlich noch härter ist, als du es beschrieben hast. Ich habe den Satz da rausgeschrieben, und zwar von der eurer Zeitung, Frankfurter Allgemeine vom 27. Jänner 2008. Medienkunst existiert nicht. 4 Zeilen. Ich habe es nur in Englisch, jetzt muss ich geschwind zurück übersetzen. Im Widerspruch zu dieser gut wahrgenommenen Position von einer Konzeptkunst und das neue Vertrauen in die Technologien, hat es zu einer Inflation von Banalitäten geführt. Medienkünstler reden technophile Slogans von Simulation zum Virtuellen und verlieren sich selbst in grundlosen Experimenten zwischen Interfaces und Computerkitsch. Das kann man 2008 ungeniert in einer Zeitung, Frankfurt ist ja nicht nix, schreiben. Also so gesehen weiß man, was man eigentlich auf der Ars Electronica noch viel zu tun hat, zumindest bis nach Frankfurt. Ja.
Wir sind schon wieder mal am Ende unserer Zeit und es kommt zum letzten Mal die Frage, wie soll es weitergehen, was wünscht ihr der Ars Electronica oder was wünscht ihr euch von der Ars Electronica? Wer mag anfangen? Okay. Richard, du bist zuerst.
Ich bin der Erste, ich bin der Letzte.
Okay, dann machen wir es andersrum jetzt.
Ich war der Zweite, ich bin der Zweitletzte. Also, ich habe nicht drüber nachgedacht und muss jetzt ein bisschen improvisieren. Also, ich glaube, was wir jedem wünschen.
Ich habe das schon vor 3 Tagen gesagt.
Ja, ich weiß, aber ich habe trotzdem noch keine Zeit gefunden. Vielleicht eine Plattitüde, aber ich glaube, ganz wichtig, also immer die Offenheit zu haben, sich neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist bei einem Festival, das sich so mal der Zukunftsgewand geriert, das Allerwichtigste, die Offenheit zu haben, sich zu hinterfragen und zu sagen, wo stehen wir im Moment, gibt es etwas, was wir an uns selber auch verändern können. Es ist immer schwierig, wenn ein Festival ein Gebäude bekommt. In dem Moment ist es normalerweise eine Institution, die Innovation verschwindet. Ihr habt es geschafft, damals mit dem Ars Electronica weiterhin innovativ zu sein. Ihr habt jetzt ein neues Gebäude gekriegt. Die Gefahr ist größer geworden. Deshalb mein Wunsch, Introinspektion halten und sich neu zu erfinden.
Ich glaube, dass das ganz Wichtige ist für Ars Electronica, was sie natürlich schon die ganze Zeit macht, aber was noch viel stärker sein kann, ist diese Zusammenarbeit mit den Künstlern. Also dass man diese ganzen Leute, die hierher kommen, die sich bewerben, die hier einreichen, dass man das noch viel mehr nutzt, dass sie da sind. Ich sage jetzt gar nicht, also dass man da dauernd Workshops macht oder sowas, sondern dass einfach es wahnsinnig gut ist, der Spirit, der immer wieder hier erzeugt wird vor Ort. Und es läuft natürlich jetzt schon parallel ganz viel ab und deshalb kann ich jetzt gar nicht sagen, was man genau tun sollte, aber dass diese ganzen Leute da sind und erreichbar sind, das hat so ein Potenzial. Also dass man mit Archiven arbeitet, dass man diese Dinge alle nachschaubar macht, das habe ich schon gesagt, aber dass eben es auch weitergeht, nur mit diesen Leuten und dass man dadurch auch immer wieder das Publikum in Linz einbezieht, also auch das, die Stadt Linz, finde ich eine wichtige Sache. Beispielsweise ist mir wahnsinnig toll in Erinnerung damals diese Arbeit von den Carpenters auf dem Platz, Hauptplatz in Linz, wo wir das Spiel gemacht haben, also alle zusammen mit dem Grün-Rot schalten und dann quasi Tischtennis auf dem Platz gespielt haben. Also solche Beteiligungsspiele und also Dinge im öffentlichen Raum, die das Publikum mitnehmen, die einfach von den Künstlern vor Ort immer wieder auch initiiert werden können. Das finde ich, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema nach wie vor.
Muss ich ja sofort die Bitte an euch alle anschließen, entwickelt uns Dinge, macht uns Projekte, so wie Cinematrix.
Ja, ich glaube, ein Aspekt ist gewissermaßen, es gab die ganzen Themen, die über die Jahre waren, seitdem ich sie kenne, seit den 90er Jahren, da gibt es ein paar Highlight-Themen, die natürlich vorweggenommen waren, die 5 bis 10 Jahre zu früh waren, die jetzt aber eigentlich wieder kommen. Man müsste da nochmal ansetzen, wenn ich nur denke, Intelligent Ambiente oder so etwas, ja, oder intelligente Strukturen. Mir fällt ein Satz ein, der für mich unheimlich wichtig war, den ich hier von Marvin Minsky gehört habe, der sozusagen retrospektiv aus einem Standpunkt der 2020 vielleicht war, gesagt hat, can you imagine that they had books that couldn't talk to each other? Also das sind die Wissensstrukturen. Wir haben die Informationen sozusagen, wir spielen damit im Moment, aber wir können die noch ganz anders mit denen umgehen. Das ist ein bisschen so wie in der Architektur, kurz vor einer Entwicklung der Moderne, ja, wo es paar Punkte gibt, die Neues sichtbar machen, aber es gibt noch nichts Richtiges sichtbar. Wirklich, das sich dann auch auf die Gesellschaft überträgt. Das sind, wenn man sieht, MP3 hat von der Entwicklung bis zum, sozusagen zur Benutzung in der Gesellschaft 15 Jahre gebraucht, dann ist es eigentlich relativ lang. Dinge, die wir jetzt entwickelt haben, die werden, wenn in 2015 irgendwie relevant werden, berührungslose Interaktion, etwa Interaktionsmethoden, die Körperelektrizität messen und wo sozusagen die chinesischen Kollegen jetzt schon aufhorchen, weil die natürlich so etwas wie Qigong, also die Fähigkeit, Objekte durch Gedankenenergie zu bewegen, das ist für die Alltag, das glauben die, das so metaphorisch gesprochen jetzt, ja. Aber daraus ergibt sich dann plötzlich etwas, aha, das kann sozusagen für so vergleichbar mit Micropayment, Energieerzeugung genutzt werden. Also da ist noch alles offen, diese neue Interfaces, die sozusagen die man entwickelt, das machen die Medienkünstler, die machen sehr schnell einen Prototyp und was dann immer fehlt, ist sozusagen dieses weitere Reflexion. Es gibt das nicht in den Förderprogrammen beispielsweise. Man hört immer, ja, wieso, der Prototyp ist da, funktioniert, gibt es nichts mehr zu forschen. Sucht euch eine Firma, die das macht. Die machen das nicht, weil die haben sozusagen Maßstäbe von 3 bis 4 Monaten, bis ein Return of Investment kommt. So, also das heißt, dass in dieser, glaube es hat ein bisschen vielleicht angefangen mit diesem Ars Electronica Track, der gestern war, Mission Future, wo man unter diesem Stichwort Creative City und solche Dinge untersucht. Das andere ist, dass beispielsweise Projekte wie das Gelbe Haus, das hier in Linz ist, sozusagen, das sind wirkliche Projekte, die die Verbindung zur Gesellschaft geben. Zunächst scheinbar ohne Elektronik, brauchen die auch nicht, aber sie haben ein Kommunikationspotenzial, das unglaublich ist. Und ich glaube, dass da eher Veränderungen in der Medienkunst selber stattfinden werden. Ja, was wir am Anfang hatten, diese Ghettoisierung, die wird dadurch aufgehoben, dass man, wie das bei den Malern jetzt schon, Leipziger Schule Stichwort, viele fangen an mit einer Digitalfotografie. Für die ist das aber kein Thema. Das ist sozusagen Werkzeug wieder. Ja? Also dass man in diese Richtung, diese Einbindung von Medien, Interface-Forschung ist nach wie vor wichtig als Kulturtechniken eben. Das sind die Schwerpunkte, die folgen müssen. Also künstliche Intelligenz letztlich vielleicht als Stichwort. Ja?
I think there are a lot of the interesting issues first issue is, this is called history talk, but I'm not retiring this year. I'm still keep creating. So hope I'm not become a real histories. Second is identity crisis. Actually, my badge says artist, but I think also many people said electric art or how media artists, blah, blah, blah. But the most important thing is once you put a label or title to you, that's conceptually confine the space, you can really play the game. That's something quite dangerous and also very important to think about, because there's no boundary between technology, science, art, and design to do anything creative. You have to speak all the language, you have to understand all the value system, but also you have to have translation in your brain between art value system to science, technology, business. That's something so important, and that's what media believe, also Alcide Tunica actually doing. So maybe stopping calling yourself, putting one label, might be one important possibilities. I'd like to show one project very briefly to address these issues. So this is called IO brush. Can I get the sound? So we learn so much from the artist. Can I get the sound? No? Okay. Oops. Okay, anyway. Artists used to be the painters in the Renaissance era. They make their own pigment. They were also color makers. But today, artists, painters use the pen given by somebody or Adobe or tweaking the parameters. But there's an amazing opportunity. You can really create your own paintbrush. So this is an IO brush that we exhibited. But we learned from the old art practice. Painters also should be the color makers. You can make a new painting brush which enable entire world as a palette. You can find any interesting color or texture movement, then turn them into the ink. Why it's possible? Because I'm not an artist, but we want to create something. We want to create something, interface or interaction technique, which enable myself express, or also the kids or other professional artists express. So this bootstrapping seems something very important. So this IO brush allows you to capture anything, but when more important thing is we are creating a very important dimensions. Paintings are dead ink stuck in the 2D surface, but now you're seeing the teddy bear, this third dimension, from where the color ink came, which never existed in the history of the art. So we try to return to the art, inventing a new form of expression because we speak technology, but also we care art. But the kids are even more wonderful. Hope I can get this out for next one. Okay. So I brought this IO brush to kindergarten, expecting she understands the meaning of the history. But she doesn't care, MIT professor, she doesn't care history. She invented, created a new meaning to the Z-axis, third axis. So that's the most important moment, which inspired people. She gave a new meaning. So now every stroke can have a new dimension. So we are returning to the art. So it's a bootstrapping and all the spiral. So Alcide Tunica can enable this kind of the spiral or chain reactions. If you're not happy about the existing expression, you can invent, create a new expression like a medium using technology or whatever. Then you can try out. Then you can open the door. Then you can really depart from the old history of the painting or sculpture. So that seems something important. So identity crisis, to forget to be the artist, to become more radical, then to challenge, as Joachim said, seems something very important. And I want to be continue this effort in collaboration with you guys. Thank you.
Thank you. Mr. Grieche.
Also, to keep this enthusiasm of his spirit, that would be an argument for the Ars Electronica 2010.
Thank you. Haben wir irgendwas vergessen? Did we forget anything? We should definitely mention. I think we are completely out of time. Thank you all for being with us. Hope you enjoy the last hours of Ars Electronica. And dem Publikum, hoffe ich, wir haben ein bisschen eine Vorstellung gegeben, was in 30 Jahren so rundherum passiert ist und warum es passiert ist und aus welchen Motivationen heraus. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Sehr schön, heute Abend wird noch das Konzert und dann sehen wir uns bei der nächsten Ars Electronica.